Die Bürger von Hoyerswerda und anderswo hieß das Lied. Das war von den Goldenen Zitronen, ein Lied von, das bereits 1992 geschrieben wurde. Wir machen jetzt weiter hier im Info mit dem letzten Beitrag. Ein Beitrag über die ZAST in Eisenhüttenstadt, also die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt. Ein Bericht über die Zustände dort.
Alles unter einem Dach, so lautet der Slogan der Betreuungseinrichtung in der zentralen Anlaufstelle Eisenhüttenstadt, genannt ZAST, in Brandenburg, fast direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Wohnheim Betreuungs GmbH, beraten, bauen, betreuen. Flüchtlingswohnheime, Senioren- und Kindereinrichtungen, Spielmobile. Das klingt ja gut in dem Prospekt. Der Verein betreibt gleichzeitig Heime in Berlin, in Cottbus, in Lübben, in Spremberg, in Salgast, in Wartin und ja natürlich auch in Eisenhüttenstadt. Das ist schon ein kleiner Konzern, die folglich auch alles unter seiner Kontrolle haben will. Und doch erdreisten sie sich, Folgendes großspurig zu verkünden. Wichtigstes Prinzip aller Fürsorge für die Heimbewohner ist die Sicherung ihrer Selbstbestimmung. Und gleich wird angefügt, dass zum Zweck dieses Ziel der Selbstbestimmung in der ZAST auch ein privater Sicherheitsdienst eingerichtet ist, namens BOSS, BOSS. BOSS ist nur ein weiterer Ordnungsverein, der in der ZAST Eisenhüttenstadt nach dem Rechten sieht. Den anderen Verein hatten wir schon vor einem Jahr etwa vorgestellt, als sich der Bundesgrenzschutz in der Eisenhüttenstadt ZAST unrühmlich hervortat. Ein kurzer Rückblick.
Eisenhüttenstadt. Dort ist die ZAST, zentrale Aufnahmestelle, die einzige in dem Bundesland Brandenburg. Dort fängt der Bundesgrenzschutz die über die polnische Grenze kommenden Flüchtlinge nicht mehr direkt an der Grenze ab, sondern ist dazu übergegangen, die zentrale Aufnahmestelle hermetisch abzuriegeln und jedem ankommenden Flüchtling aufzulauern. Ihnen werden die Papiere abgenommen, diese für Asyl unzureichend erklärt und die Flüchtlinge werden sofort wieder abgeschoben. Flüchtlinge dort berichten, dass ihnen alle Sachen abgenommen werden. Sie wurden verprügelt und beschimpft. Sie konnten durch keine Dolmetscher ihr Anliegen vorbringen und es konnten kaum welche in die ZAST reinkommen, geschweige denn ganze Familien. Die wenigen, die es schaffen, einen Asylantrag zu stellen, werden in einem Sammellager unter miesesten Bedingungen untergebracht. Ein Raum mit vielen Menschen, ohne Versorgung und ohne den minimalsten hygienischen Standard. Der Bundesgrenzschutz und die verantwortlichen Politiker sprechen von der Erprobung neuer technischer Mittel und einem großen Erfolg. Die Flüchtlingszahlen sind innerhalb von wenigen Tagen zurückgegangen.
So war das also im September 1992. Jetzt wollten wir uns das ganze Ding mal vor Ort ansehen und fanden genau das bestätigt, was damals schon berichtet worden war. Draußen steht der Bundesgrenzschutz, hält die Flüchtlinge davon ab, ihren Asylantrag stellen zu können. Mit Videoüberwachung und hellen Scheinwerfern und einem dicken Zaun wird das Gelände der ZAST nach außen hin abgesperrt. Auf die Frage, warum diese Absperrung denn erfolge, antwortet der Leiter der zentralen Anlaufstelle, doch tatsächlich mit dem leider nicht auf Tonband festgehaltenen Satz, die RAF drohe der ZAST mit Anschlägen. Was tatsächlich in der ZAST passiert, waren versuchte Angriffe der Rechten und die oftmals unüberwindliche Kontrolle durch die BGSler, auch zu Zeiten, als das neue Asylabweisungsgesetz vom 1. Juli 1993 noch gar nicht in Kraft war. Die Ordnungstruppen waren schon einmal ein paar Schritte voraus, wie immer. Aber sonst sei alles blendend in dem Laden, versichert uns die Leiterin der Presseabteilung der Betreibergesellschaft, Frau Langrisch. Und sie nennt auch gleich denjenigen, der dieses ganze Spielchen erfunden hat.
Ja, er selber war mal Sozialarbeiter im DAK und hat dort auch Asylbewerber betrieben und hat sich immer vorgestellt, wie man das noch besser machen könnte. Und
gefunden, wie man Millionär wird.
Also beim DRK kann man sowas lernen. Und die Betreuer in diesen Einrichtungen müssen wahre Sprachgenies sein, so jedenfalls die Pressesprecherin. Was sie doch alles für Sprachen dort zu bieten haben, die Betreuer?
Also es ist Rumänisch, weil zwei Drittel der hier wohnenden immer Rumänen sind ungefähr. Bulgarisch, Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Deutsch, ein bisschen Türkisch.
Aber, so gibt sie gleich hinterher zu, sie hätten auch ganz normale Mitarbeiter.
Wir haben auch einen Teil der Mitarbeiter, die nicht sprachkundig fertig sind. Aber dadurch, dass wir beispielsweise Walkies im Einsatz haben, können die sich dann auch immer über Walkies miteinander verständigen. Und diese Mitarbeiter haben dann eben in der Arbeit mit Ausländern auf anderem Wege Erfahrung gehabt. Ne?
Auf anderem Wege Erfahrung gehabt, ist natürlich nett ausgedrückt. Möglicherweise gescheiterte Existenzen bei der Polizei. Der Mann, der für die Taschengeldausgabe zuständig ist, sieht zum Beispiel ziemlich aus wie ein Bulle. Aber wir kriegen auch noch einen direkt vorgeführt und der stellt sich so vor.
Wie ich schon gesagt habe, wir sprachen ja alles in dem Haus vom Toilettenpapier bis zur Übersetzung.
Ja. Mehrsprachig, ja? Russisch, Englisch und Polnisch. Das sind die Küchen. Von diesen Küchen gibt es auf jeder Etage zwei Stück. Wenn Sie kochen wollen, dann kommen Sie zu mir, ich gebe Ihnen eine Schüssel gegen die Karte. Wenn Sie wieder den Schlüssel abgeben, gucke ich, wie die Küche aussieht, weil Sie das selber sauber machen.
Ja, das geht's doch nicht.
Ein ziemlich großes Zimmer.
Alles abgeriegelt.
Ja, ja. Wie ein Gefängnis.
Familie mit Kindern.
Zwei? Das sind sechs Leute.
Und Kinderwelt.
Eigentlich Häuser unterbringen, oder trennen Sie die?
Nein, ich will die auch hier unterbringen. Wenn kein Platz drüben ist, bringen Sie auch hier unter. Das ist kein Problem.
Wie viele Quadratmeter hat das Zimmer?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Nee? Ich hab vorne eine Liste, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen.
Ja, sechseinhalb Personen, 20 Quadratmeter ist zu wenig.
Das war mal für vier Personen das Zimmer. Das musste aufgestockt werden. Vor ist ja im Sommer, wir hatten 2000 Leute im Heim. Das ließ sich anders nicht mehr machen.
Pro Person ist, glaube ich, 4,5 Quadratmeter.
Ja, ich glaube, ja.
Also ist das zu klein.
Naja, gut, aber es wird nicht immer benutzt.
So, also ein Live-Eindruck aus der Zasteisenhüttenstadt. Natürlich bekam man nur das neueste Gebäude zu sehen. Bei den älteren hat man einige Schwierigkeiten.
Die alten Gebäude machen natürlich alle einen unheimlich hässlichen und traurigen Eindruck, aber es war eine Polizeikaserne, also Bereitschaftspolizei, die jetzt nach Potsdam verlegt ist. Und ein militärisches Gelände zu entmilitarisieren, das ist ein unheimlich langwieriger Prozess.
Der Appellplatz ist noch zu sehen, die Lautsprecher auf dem Hof zum Appellplatz sind auch noch zu sehen. Und nun kommt ein flüchtende Person in der Zast in Eisenhüttenstadt an und dann geht's los mit der deutschen Gründlichkeit.
Wir sehen hier mehrere Annahmetische, wo praktisch die Befragung erstmal erfolgt nach den persönlichen Daten. Sie sehen auf dem Bildschirm, was erfragt wird. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht wird eingetragen, Geburtsort nach Möglichkeit und das Herkunftsland. Dann wird hier natürlich auch danach gefragt, ob eventuell Verwandtschaft, familiäre Bindungen schon bestehen, um, wie Herr Lorsch das draußen schon sagte, eventuelle Komplikationen auszuschneiden.
Und anschließend geht es hier zu Fingerabdrücken, oder?
Nein.
Gibt's hier nicht?
Doch, es gibt die, aber das wird erst gemacht. Wir nehmen ja hier alle Asylbegehrenden auf, die sich hier melden. Und hier entscheiden wir anhand der Quote, die Brandenburg aufzunehmen hat, wer bleibt im Land Brandenburg und wie viel gehen in andere Bundesländer. Und der Prozentsatz an Leuten, an Asylbewerbern, die hier bleiben, die wir zum Bundesamt rübergeben, die werden dann dort im Bundesamt, wird erst Fingerabdruck gemacht.
Und hätten wir nicht die deutsche Ordnung und die deutschen Informationserfassungssysteme, wo kämen wir denn dahin?
Das ist bundesweit verbunden. Ja. Das ist praktisch jetzt, wir geben immer in Gruppen geben wir die Asylbegehrenden Zahlen, rein zahlenmäßig ein in das bundesweite Verteilersystem. Und das ist dann zum Beispiel, hat der Rechner entschieden, dass diese Leute in Brandenburg bleiben. BB ist die Abkürzung für Brandenburg. Und da gibt es dann solche Optionsnummer, sagen wir dazu. Unter dieser Nummer wird diese Gruppe praktisch registriert. Und hier kann aber auch genauso stehen NW oder RP Rheinland-Pfalz oder sonst wo. Ja?
Da die Asylverfahren ziemlich schnell sind, hatten wir auch gleich einen Mann für die Abschiebung dabei. Und auch er übt sich in deutscher Gründlichkeit. Er hat besondere Probleme.
Dass es eine Reihe von Ländern gibt oder Botschaften gibt, die Vorbehalte haben gegen die Rücknahme von Personen, die vorgeben, Bürger des betreffenden Landes zu sein. Wir haben insbesondere im vorigen Jahr eine hohe Zahl von Personen gehabt, die nach eigenen Angaben, beispielsweise aus Indien stammen oder aus Pakistan oder aus Rumänien oder wohin auch, diese zur Rücknahme verpflichtet, ist nur immer das jeweilige Heimatland. Und die zuständigen Botschaften wollen nun wissen, ist das wirklich ein Bürger unseres Landes oder ist er das nicht? Und die Verfahren, dies festzustellen, dauern lange. Also das kann schon mal, wenn Sie Indien oder Pakistan nehmen, ein Jahr dauern, bis klar ist, dass der Betroffene, wo der Betroffene hingehört. Es gibt Schwierigkeiten im Moment auch mit Vietnam, wo einfach gesagt wird, wir bekommen dann die Mitteilung, also die Person muss selbst hinkommen, muss einen Rücknahmeantrag stellen und kann dann zurückgehen.
Deutsche Sorgen.